Wie haben Sie jetzt reagiert auf die Risse letztendlich? Wird das eingezäunt?
Wir haben da eingezäunt. Mhm. Ja? Und tagsüber holt der Wolf da die Schafe noch raus. Mhm. Leute, wo sind wir?
Die Kälber, die da in den Boxen stehen, werden die jetzt geschützt?
Wir machen hinter alles zu, wir passen auf. Mhm. Weiterhin, ich will mit Wolfsleuten nichts mehr mit zu tun haben. Mhm. Ich habe das vor dem Fernsehen gesagt und ich sage auch laut. Hier wird ein Mensch angegriffen. 100%. 100%.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Thomas, bist du wieder fit oder hat dich der Husten noch fest im Griff?
Ein wenig noch Husten. Ich bin noch nicht ganz wieder fit, aber wir tun alles, damit der Podcast hier laufen kann. Ein herzliches Hallo an dich, ein herzliches Hallo an unsere Hörer.
Heute ist der 3. April 2025. Das ist der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen. Nur für euch zur Einordnung, wenn ihr das, was jetzt gleich kommt, in irgendeiner Weise in irgendeinen zeitlichen Zusammenhang bringen wollt. Und die Uhrzeit, seien wir mal ganz genau, ist 19.02 Uhr. Jetzt haben wir alles abgearbeitet, was wichtig ist zu wissen.
Und die 49. Folge, das heißt, wir stehen vor einem Jubiläum, liebe Sabine. Die 50. Folge droht.
Das fühlt sich fast so an, als wären wir 50 Jahre verheiratet.
Ja, also manchmal kommt mir das so vor, als ob ich mit dir mehr Zeit verbringe wie mit meiner Frau. Ja, da muss ich mir noch mal Gedanken drum machen.
Das ist so, wenn man einen Podcast macht.
Ja, was die Hörer nicht wissen, ist ja, dass wir viele Vorgespräche führen miteinander, dass Recherchen erfolgen, Absprachen erfolgen und so weiter. Natürlich sind wir hier sehr spontan und impulsiv. Gleichwohl muss so ein Podcast vorbereitet werden. Gerade auch, wenn wir Gesprächspartner einladen. Und ja, ich will uns nicht selbst loben, aber es steht immer viel Arbeit an. So eine Podcast-Folge ist eben nicht so aus den Hüften geschossen, sondern da muss man schon ordentlich recherchieren und vorarbeiten.
Aus den Hüften geschossen, genau. Nee, das ist richtig und das ist ein sehr ernsthaftes Thema, weil du merkst ja jetzt auch, wie schwierig es ist, wirklich auch so einen Rhythmus von einmal in der Woche mit so viel, sage ich mal, Inhalt auch zu füllen. Ich selber merke auch, dass das ganz schön viel Zeit kostet und das alles übersteigt, was ich mir vorgestellt habe für diesen Podcast und was ich mir auch vorgenommen habe vor anderthalb Jahren. Aber nun ist es so, wie es ist und wir sind diese Verantwortung eingegangen und machen jetzt das Beste draus. Wir stimmen uns ja den ganzen Tag immer ab. Es gibt viele Sprachnachrichten, die hin und her gehen. Meine sind besonders lang, ne Thomas?
Also ich habe mich wieder dran gewöhnen müssen, mit einer Frau zu arbeiten. Das ist ein ganz anderer Stil. Wir Männer sind eher knapper in unseren Ausführungen. Manchmal präziser. Das heißt nicht, dass du unpräzise bist. Aber Frauen haben, ich sag mal, eine epischere Länge wie Männer. Und aber gleichwohl schätze ich die Arbeit mit dir, um Gottes Willen. Ich möchte da nicht missverstanden werden und alles weiß. Okay.
Zwischen uns ist schon alles in Ordnung, das ist ja gar keine Frage. Deswegen können wir darüber auch schmunzeln. Ich habe nur vernommen, dass meine 12-Minuten-Sprachnachricht am frühen Samstagmorgen, als du auf dem Weg warst in die Feldberger Seenlandschaft, dass das Thema bei euch war. Das ist eine 12-Minuten.
Die hat mich gebrieft. Ich habe an nichts anderes gedacht.
Okay.
Ja, ich bin wie ein Roboter, habe ich mich vorwärts bewegt. Immer die 12 Minuten im Gehirn.
Ich kann nicht mehr. Jetzt müssen wir aber zu unserer gewohnten Ernsthaftigkeit zurückfinden, denn wir wollen ja mal mit unseren Themen durchstarten, die wir uns für heute vorgenommen haben. Heute fand ja unter anderem die Ostministerpräsidentenkonferenz statt. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der ostdeutschen Länder trafen sich in der Thüringer Landesvertretung in Berlin, um über die wichtigen Themen unserer Zeit zu sprechen. Und den Anfang macht jetzt gleich erstmal Manuela Schwesig.
Mein Lieblingsbeispiel, das kennen Sie, ist der Wolf. Wie lange wurden wir hier im politischen Berlin auf Bundesebene belächelt, dass wir eine Lösung für den Wolf brauchen? Als er aus Osteuropa im Osten ankam, wurde es belächelt. Jetzt ist der Wolf in Niedersachsen im Westen angekommen, macht dort große Probleme für die Landwirte. Und jetzt ist es soweit, dass wir da auch eine Lösung finden werden. Aber wir sollten nicht immer so lange warten wie beim Wolf mit anderen Themen.
So, Thomas, jetzt musst du mir bitte mal helfen. Was meint diese Frau mit der Wolf ist in Niedersachsen angekommen?
Diese Bemerkung irgendwie inhaltslos, substanzlos. Man merkt sofort, dass sie hier nicht im Thema ist, dass irgendjemand offensichtlich zugerufen hat, sagen Sie mal was zum Wolf. Also ich sag mal, als Zuhörer, ich kann damit nicht viel anfangen. Ja? Also, und ja. Eigentlich erwarte ich mehr, wenn sie da an die Mikrofone tritt. Aber sei es wie es sei, es droht natürlich Ungemach bei der Zusammensetzung der Bundesregierung. Das ist klar. Und wir hatten das ja schon diskutiert. Es wird zukünftig um den Erhaltungszustand in Deutschland gehen. Die Politik will, dass es um den Erhaltungszustand in den einzelnen Bundesländern geht, aber zu vielen dürfte langsam ein Licht aufgehen, dass auch das gar nicht so einfach ist. Und der scheidende Staatssekretär aus dem Bundesumweltministerium hat ja schon gesagt, dass es kein Quotenschießen geben wird, auch selbst wenn der Wolf in Anhang 5 gelandet ist. Ganz so einfach ist es nicht. Und unsere Rechtsabteilung beim Freundeskreis, wir sitzen zusammen und wir prüfen jetzt schon rechtliche Schritte für die Schritte, die da kommen sollen. Wir erinnern an Niedersachsen, regional differenziertes Management und so weiter und so fort. Wie gehen wir dann damit rechtlich um? Und dazu kommt ja von Manuela Schwesig erstmal überhaupt nichts. Das heißt, es ist auch noch nicht richtig besprochen, nicht beschlossen. Und man ist sich offensichtlich auch noch nicht klar, was da überhaupt im Koalitionsvertrag stehen wird. Sonst hätte sie es deutlich und klar gesagt.
Sie hat ja den schönen Spitznamen in Mecklenburg-Vorpommern Küsten-Barbie. Und diesem Ruf hat sie, finde ich, mit diesem Ausspruch schon wieder alle Ehre gemacht. Denn für mich klingt das alles so wie so ein bisschen Ablenken von den eigentlichen Problemen. Denn während hier um uns herum die Welt zusammenbricht, hat sie kein anderes Thema als unseren Stellvertreter, den Wolf. Also ich komme da immer nicht drüber weg. Ich habe ja vieles für möglich gehalten, bevor ich mich mit diesem Thema näher befasst habe. Aber dass der Wolf wirklich immer jetzt herhalten muss, als Prügelknabe. Das übersteigt meine Vorstellungskraft bei weitem. Naja, lieber Thomas, aber es ist ja noch einiges mehr los. Die Nachrichten überschlagen sich im Moment. Es gab einen spektakulären Wolfsfund in Celle, dazu später mehr. Und dann war ja und ist diese Woche Top-Thema eigentlich bundesweit, aber bei mir in Berlin und Brandenburg auf jeden Fall an Nummer 1. In Menklin ist der Milchbauer Meier, der euch bekannt ist, wenn ihr den Podcast von länger hört, aufgeflogen. Und daran sind wir nicht ganz unschuldig. Aninova, die Tierrechtsorganisation, hat was wirklich Heldenhaftes geleistet. Zusammen mit dem RBB kamen gestern erschütternde Bilder ans Tageslicht. Da ist echt was passiert. Thomas, vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen, was die auf die Beine gestellt haben.
Ja, Aninova hat von uns aus unseren Reihen einen Hinweis bekommen, hat dann da in den Stallungen Kameras installiert und diese Kameras haben das Leid der dortigen Milchkühe aufgezeigt, haben Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgezeigt und Top-Arbeit, was Aninova da geleistet hat, ähnlich wie Soko Tierschutz. Daran sieht man, dass es dieser Organisation bedarf, um diese Tierschutzverstöße aufzudecken. Und hier hat RBB auch geliefert, hat berichtet. Darüber sind wir sehr, sehr dankbar.
Thomas, du bist ja selber Tierrechtsaktivist und kannst das ja vielleicht einschätzen, wie viel Mut und Entschlossenheit dazugehört, diese Stelle zu betreten und dort Kameras zu befestigen. Mal ganz ehrlich, mir würde der Arsch auf Grundeis gehen. Ich hätte da mega Angst, entdeckt zu werden. Ist das so? Hat man diese Gefühle in dem Moment, wo man sowas macht?
Also ich kann mich jetzt nicht in das Schicksal oder in die Gefühlswelt der einzelnen Akteure vor Ort hineinversetzen. Ich denke, dass alles dabei ist. Eine gewisse Angst, aber auch, dass man weiß, dass man mit diesem Vorgehen im Recht ist. Denn warum werden diese Organisationen überhaupt aktiv? Warum müssen sie aktiv werden? Der Hintergrund ist, dass letztendlich viel zu wenig Kontrollen durch die Veterinärbehörden stattfinden. Nicht nur in Menklin, auch in Niedersachsen, eigentlich in Gesamtdeutschland. Es werden immer wieder so eine Fälle aufgedeckt. Und ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Wenn wir das heute besprechen würden, dann würde der Podcast 3-4 Stunden gehen, wenn wir über Milchkuhhaltung sprechen, über Anbindehaltung, über das komplette Leid der Milchkühe. Jetzt ist in Menkin dieser Fall aufgedeckt worden. Das hatte sich abgezeichnet, denn wir waren ja vom Wolfs Podcast vor Ort und wir sind im Prinzip, als wir da vor Ort waren, ja auf der Straße geblieben, die Blicke in die Ställe, in die Kloake, in denen die Kühe gestanden haben. Das hat schon ausgereicht, ein Bild zu bekommen von der dortigen Tierhaltung. Ein Drama. Also ich bin wirklich nach Hause gefahren. Ich habe die Bilder nicht aus dem Kopf bekommen.
Ich dachte
nur, dieses verfluchte System, was dahinter steckt, weil es geht natürlich nur um Profit. Es geht um Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand für eine Gewinnmaximierung. Dieses komplette System Milchkuhhaltung ist ein einziges Drama. Und hier ist es Gott sei Dank und danke hier an Anni Bova, an jeden einzelnen Aktivisten, wieder einmal aufgeflogen. Und ich weiß nicht, wie lange wir in Deutschland da noch zugucken wollen. Und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, Sabine, muss jeder für sich auch ausmachen, ob er überhaupt noch Kuhmilch konsumieren muss und damit das System stützt. Weil das, was da passiert, passiert nicht in allen Stellen, aber es ist weit verbreitet und das ist ein Riesenthema.
Also uns erreichte heute noch die Nachricht, dass die Molkerei, die dem Herrn Meier die Milch abgenommen hat, den Vertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt hat. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Jetzt bleibt er auf der Milch sitzen, was mir natürlich für die Tiere extrem leid tut. Deren Leid geht jetzt weiter, auch wenn es jetzt aufgeflogen ist. Sie leben ja dort noch. Ich möchte da jetzt momentan mir das gar nicht ausmalen, was da abgeht. Aber auf jeden Fall kriegt er die Milch jetzt momentan nicht mehr verkauft und er hat ja nun auch einen Prozess vor Gericht zu erwarten. Wir waren, wie du schon gesagt hast, am 1. November letzten Jahres dort vor Ort und zwar wegen der RBB-Berichterstattung und einer Reihe von Rissen bei diesem Landwirt Meier. Wir wollten mit Menschen vor Ort sprechen, aber auch den Herdenschutz uns angucken. Das tun wir ja immer, wenn wir unterwegs sind. Das ist immer unsere Mission, die Mission Herdenschutz. Und sind dann auch unangemeldet zu Herrn Meier gefahren. Das war ein Erlebnis der besonderen Art. Der Blick in die Ställe, das hast du schon gesagt. Du hast das ja auch gleich am Anfang bemängelt. Und und wir haben dort natürlich auch das Mikrofon mitlaufen lassen. Ein Teil davon haben wir in Folge 30 schon gebracht von diesem Gespräch mit Herrn Meier. Wir haben jetzt nochmal in unseren Archiven gekramt und haben nochmal ein paar Minuten zusammengeschnitten von unserem Besuch in Menkin. Und das wollen wir euch einfach jetzt an dieser Stelle nochmal präsentieren, was wir dort erlebt haben. Und da lohnt es sich wirklich zuzuhören, vor allen Dingen mit Blick auf das, was jetzt passiert ist und was jetzt bekannt geworden ist. Here we go.
Also hier sind wir schon richtig. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Die Chancen dafür sind nicht groß. Wir schauen mal.
Ja.
Wir sehen ja jetzt hier auch nochmal, da hinten ist auch die Haltung von Kälbern in diesen kleinen bekannten Boxen. Und natürlich, die haben keinen Schutz. Klar kann der Wolf hier überall rumlaufen und womöglich da auch eindringen. Ne? Das heißt, die Anlage müsste dann eben irgendwie gezäunt werden, wie auch immer. Oder eben der sensible Bereich direkt vor Ort müsste gezäunt werden. Ist, denke ich, alles machbar und umsetzbar, greift in die Abläufe ein, die man bisher hatte und die Bedingungen, das ist klar. Aber wenn man seine Tiere schützen will, sucht man Mittel und Wege. Ja, wenn du willst, dann geht es.
Da kommt jetzt jemand.
Moin.
Hallo.
Ich weiß es nicht. Sind Sie Herr Meier?
Ja.
Dann sind wir gerade...
Hallo.
Hallo. Dann sind wir an Ihnen vorbeigelaufen. Ja, Tagchen. Mitschke, mein Name. Wir waren heute gerade in Brüssel. Haben da einen Infostand gemacht. Hätten uns gefreut, wenn Sie vorbeigekommen wären.
Ich weiß. Ich kann mir nur aufregen und nicht so ein klein bisschen.
Ja.
Das kann ich.
Groß. Dürfen wir Sie interviewen? Für einen Podcast?
Ja,
gut, also toll, dass Sie zur Verfügung stehen für ein Gespräch. Sie regen sich über die Wölfe auf und es hat ja einen Grund. Das ist ja nicht ohne Grund, dass Sie sich aufregen.
Ja, das ist nicht mehr normal. Mhm. So können wir nicht leben in Deutschland. ich habe Respekt für die Wölfe. Ich habe auch Respekt für die Leute, wie die Wölfe akzeptieren würden. Aber da ist eine gewisse Grenze. Mhm. Schweden hat 350 Wölfe. Mhm. Sie setzt die Hälfte ab, reduziert bis 170. Und das finde ich dann alles noch nicht so schlimm. Die Menschheit ist hier in Gefahr. Mhm. Und das wird hundertprozentig passieren. Da passiert hier diese Tagen was. Ich habe das vor dem Fernsehen gesagt und ich sagte auch laut. Hier wird ein Mensch angegriffen. 100%. 100%. Wenn ein Wolf hier 10 Meter morgens um 6 Uhr, hier 10 Meter vor meinem Haus steht, auf meinen Rasen, wenn hier ein Melker runterkommt, hier, fragt die beide Frauen mal. Wenn hier ein Melker runterkommt, ne, nachts um 3 Uhr, und dann hier die Katze über de Straße, und der guckt, steht da Augen in Augen mit dem Wolf und rennt zurück, und all so ein Scheiß. Die Wölfe haben überhaupt kein Scheu mehr für die Menschen. Da stehen Iglos, da ist ein Käbefrau ein Kälber antrinken, der Wolf läuft dahin. So, wie weit muss es noch gehen, Leute? Wie weit muss es noch gehen?
Wie haben Sie jetzt reagiert auf die Risse letztendlich? Also haben Sie irgendwelche Schutzmaßnahmen gemacht?
Wir haben da eingezäunt. Ja? Und tagsüber holt der Wolf da die Schafe noch raus. Leute, wo sind wir? In Nordrhein-Westfalen wird jetzt ein Wolf abgeschossen, dann geht 1,80 über den Zaun. Ist doch, wo sind wir? Wenn wir in den Zoo gehen und wir einen Wolf sehen, ja, dann wird 4 Meter hoch eingezäunt, nicht mit 1,50. Das ist lächerlich, was hier passiert.
Wie haben Sie denn jetzt auf die Risse reagiert? Die Kälber, die da in den Boxen stehen, werden die jetzt geschützt?
Wir machen hinter alles zu, wir passen auf. Weiterhin, ich will mit Wolfsleuten nichts mehr mit zu tun haben. Die geben mir an, weil ich normal mit den Leuten umwollen gehe. Geben sie mir an bei einem Amtstierarzt, ohne mit mir zu reden? Nein. Sowas nie wieder. Nie wieder.
Amtstierarzt? Also Sie meinen Veterinärbehörde oder wie?
Ja, Veterinärbehörde.
Ach so, Sie haben Anzeigen bekommen.
Ich habe eine Anzeige bekommen. Aha. So ein Scheiß. Und wissen Sie, was ich auch sehe? Man hat hier von den Wolfsgutachten und so, die sind nur auf Profit raus.
Die Wolfs?
Ja, die Wolfsrisse und so begutachtet, die sind nur auf Profit raus. Ich weiß nicht, was die nehmen, 100 Euro in de Stunde oder irgendwo was. Und sie sind mit 3 Mann den ganzen Tag hier, wenn ein Kalb gerissen wird. Ist doch nicht normal.
Sind Sie entschädigt worden für die Risse, die waren?
So. So.
Aber ich glaube, das ist doch dann auch der Ärger.
Nein, das ist nicht der Ärger. Wissen Sie, was meine Ärger ist, dass die Wölfe kein Scheu mehr für die Menschen haben. So, muss man Menschen aufs Spiel setzen?
Also die Jährlinge, die laufen schon mal durch ein Dorf durch. Also ich habe
nicht die Jährlinge, hier, die.
Ja, aber können Sie...
Da haben wir, die Schafe 2 Meter so viel eingesaut. Da stehen jedes Mal die Spuren wieder. Da versucht sie eben. Halt an, ich rieche mir nur zu doll auf. Mhm. Ja, das geht so nicht weiter. Die Wölfe, die können da in der Natur sein, wo große Naturflächen sind. Ja, aber nicht hier in der Kulturlandschaft. Leute, wo sind wir? Hier, die Menschen, die da laufen, die sitzen am See, in der Finnhütte. Und 10 Meter davon an steht der Wolf zu gucken. Hier, meine Tochter war da gerade. Die läuft alles in helle Beleuchtung. Die läuft hinten aus dem Stall. Steht Auge in Auge mit dem Wolf, ruft mir an, schreit wie ein Kind. Und der Wolf bleibt so stehen.
Warum hat sie denn so eine Angst?
Ja, Fräulein, wenn du einen Wolf, so einen Wolf vor dir kriegst,
hatte
ich
schon,
ja,
hatte guck mal.
Mit so einer Leute,
der hat aber mehr Angst vor mir als ich vor ihm.
Nicht provozieren, das bringt ja nichts.
Und dann würden sie alles verbreiten, dass die Leute mehr, aber dass die Wölfe mehr Angst vor den Menschen haben. Dann der Mensch für den Wolf.
So, und
aber Herr Bayer, ganz kurz, ich habe eine sachliche Frage. Wenn wir jetzt einen Wolf abschießen, da kommt der nächste. Sie müssen.
Worauf wollen Sie warten? Bis 10.000, 20.000 Wölfe in Deutschland sind?
Nein, Leute.
Leute, Sie wissen nicht, was Landwirtschaft ist.
Doch.
Sie wissen nicht, was Tieren ist. Da sind genug Tieren von uns gerissen. Ich habe das Schnauze voll.
Nein, ich meine nur, wenn wir jetzt... Ich wollte nur ganz kurz...
Eine Seite, wir haben 200, 300, 400 junge Rinder.
Ja.
Die müssen in die Weide, ne? Ich kann sie nächstes Jahr drin halten.
Ja, aber wenn wir jetzt einen Wolf schießen, ist morgen der nächste da.
Ja, und? Wie lange wollen Sie dann warten? Bis 5.000 oder 10.000 Wölfe hier in Deutschland leben? Wollen Sie so lange warten?
Okay, alles klar.
Komm.
Okay, danke für Ihre Meinung.
Angefangen werden. Ich kann Ihnen ein Vorbild geben, ne? Ich habe 46 Jahre in Holland gewohnt. Ja? Ich habe in die 46 Jahre vielleicht 5-mal einen Fuchs gesehen. Wenn dann ein Fuchs gesichtet wird, wird abgeschossen. Weg damit. So, ich kann hier 5-mal am Tag einen Fuchs sehen. Ja? Das ist der Unterschied. Und so werden mir die Wölfe auch gehen. Komm.
Okay, danke schön.
Wenn wir ein Tier so schöpfen, ne? Aber die Rinder da so. Dann kommen wir vor das Gericht. Mhm. Wissen Sie, wie die Tiere gequält werden? Mhm. Ist das normal? Dass da ein Reh, hier letztens noch wieder ein Reh läuft, mit der Eingeweide hinten raus, gefressen und da läuft ein Reh rum? Komm.
Nicht provozieren, das bringt nichts. Wir haben ja im Prinzip alles, seine Einstellung haben wir jetzt gehört. Das sind tolle Aufnahmen, weg mit dem Dreck und so weiter. Das ist eine Position, die er bezogen hat. Die konnten wir einfangen, das heißt, Aufgabe erfüllt. Das besprechen wir im Podcast.
Ja, Thomas, die Aufgabe hatten wir erfüllt fürs Erste. Danach ging es ja aber erst richtig los. Du hast ja schon gesagt, eine Person aus unserem Umfeld hat den Fall an die Tierrechtsorganisation Aninova übergeben. Aber heute klingt das alles, was wir da gerade gehört haben, noch viel surrealer und unglaublicher als damals, oder?
Ja, natürlich. Gleichwohl hat man da vor Ort schon geahnt, dass das kein Vorzeigebetrieb ist. Die Bilder, die wir da hatten, die nicht aus meinem Kopf gingen, die haben deutlich aufgezeigt, wie der ganze Tierschutzgedanke gepflegt wird, nämlich gar nicht.
Gar nicht.
Und es wird schockierende Bilder. Und das hat sich eben jetzt dank der Aufnahmen von Aninova bestätigt. Und ja, die ganzen Aussagen, die auch von dem dortigen Chef Meyer getätigt wurden, auch zu dem Schweden-Modell, wo wir alle wissen, dass das eher ein Ausrottungsmodell in Schweden ist, das ist bekannt. Weiterhin hatte Meyer ja Prinzip Angstmacherei betrieben. Hier wird zukünftig ein Mensch angegriffen. Das alles hat sich natürlich nicht bestätigt, weil wir alle wissen, wir stehen nicht auf dem Speisezettel der Wölfe. Ja, die fehlende Scheu wurde angesprochen und er geht eben davon aus, dass da Altwölfe unterwegs sind. Also gut, dass keine biologischen Kenntnisse über den Wolf vorliegen, dass er nicht weiß, dass eben Jungtiere dann im Herbst die Größe der Eltern erreicht haben. Gut, das sei dahingestellt, aber es hat sich vieles eben deutlich angedeutet jetzt bestätigt. Ne?
Du hast halt gemerkt, als es zum Thema Wolf ging, ne, als wir ihn da besucht haben, ist er sofort auf Kontra gegangen. Ja. Und er hat ja sogar gesagt, irgendwie, es kommt in diesen Tagen zu einem Angriff auf einen Menschen. Das habe ich schon im Fernsehen gesagt. Das war ja sein Wort. Das war ja das Fernsehen der RBB, dem die große Bühne gegeben haben. Mehrfach übrigens im Programm und auch seiner Tochter. Die haben ja da die Chance bekommen, im RBB wirklich sich breit zu machen, sich breit zu äußern und für Panik zu sorgen. Völlig unreflektiert und was wir ja bemängelt haben und was wir dem RBB ja auch gesagt haben, ist, uns fehlt da so ein bisschen die Einordnung und die Versachlichung von solchen Aussagen. Die kann man im Programm so nicht stehen lassen. Das sorgt für Angst, für unnötige Angst vor dem Wolf und da hätte der RBB an dieser Stelle eigentlich auch schon die Verantwortung gehabt, das mal zu kommentieren und in einen Kontext zu stellen. Haben sie nicht getan. Sie haben sich hinterher gemeldet bei uns. Und haben dann auch gesagt, sie würden künftig das Thema Wolf versachlichen in ihrem Programm. Das ja, kann man jetzt auch schon erkennen. Vor allen Dingen haben sie jetzt aber ja wirklich Großes geleistet und sie haben sich ja ganz klar bekannt zum Thema Tierschutz und haben auch Mut bewiesen mit ihrem investigativen Rechercheteam. Dafür haben sie unseren Respekt natürlich und das finden wir natürlich absolut gut. Nochmal zurück zum Meyer. Der hat ja dann auch behauptet, und das haben wir auch gerade gehört in dem Einspieler, dass die Wölfe nachts und früh morgens Spalier stehen. Auf seinem Hof hat er ja ganz eindrücklich gesagt, die stehen dann da und blicken den Leuten in die Augen. Sie haben keine Scheu mehr. Und dann spricht er ja auch sogar über die Iglos und dass der Wolf dahin läuft und die Mitarbeiter hätten Angst und würden dann gehen. Thomas, was ich richtig gut fand, und das hat man ja in diesem Beitrag auch gehört, du hast zweimal nachgefragt und hast dich auch wirklich nicht abwimmeln lassen, wie er auf die Kälberrisse reagiert hat. Und er hat dann gelogen, das haben wir ja da schon gemerkt. Er hat gelogen, ne?
Ja, es war gar kein Herdenschnitt zu sehen.
Null.
Und er hat auch gesagt, wir passen auf, ne? Aber wir haben ja gesehen, als wir da waren, war erstmal überhaupt niemand zu sehen. Das heißt, es hat auch niemand aufgepasst. Natürlich kann ich auch niemand abstellen, der dann die ganze Zeit da steht, ob ein Wolf kommt. Ne? Gleichwohl, wenn da wirklich Jungtiere in den Boxen stehen, dann muss man die natürlich schützen, wenn man im Wolfsterritorium ist. Nein, die ganze Einstellung, die hat einfach zum Himmel gestunken. Er hat ja vom Fuchs erzählt, er hätte in seinem ganzen Leben in Holland 5-mal einen Fuchs gesehen. Ja. Und er hat eben berichtet, dass es in Holland die gelebte Praxis ist, wenn ein Fuchs gesehen wird, dann wird das sofort geschossen. Und das will er auch hier in Deutschland für den Wolf. Das heißt, wird ein Wolf gesehen, wird er sofort abgeschossen. Ein Wolf hat hier in Deutschland eben nichts verloren. Das ist seine Einstellung. Und ja, vielleicht sollte dieses ganze Gezetere über Wolf, über eventuelle Risse davon ablenken, welche Probleme er eigentlich hat. Ne? Genauso hätte er offen mit dem RBB sprechen können über die Probleme der Milchkuhhaltung hier in Deutschland, über Preise, über die Macht der Molkereien. Er hätte sehr sachlich an das Thema herangehen können. Aber das alles konnte er gar nicht, wenn er so eine Milchkuhhaltung vor Ort betreibt, die den Tierschutz Prinzip mit den Füßen tritt.
Ja.
Und ja, da sind ja nicht nur der Tierschutz selbst getreten worden, sondern da ist geschlagen worden, es hat Stöcke gegeben und wir haben eigentlich vor Ort festgestellt, Sabine, ich denke, das geht ja genauso, dass er da vor Ort ein eisernes Regime geführt hat, dass er von nichts wusste oder dass das für ihn völlig neu wäre. Können wir so nicht bestätigen, zumal er ja schon bei unserem Beisein im Interview bestätigt hat, dass er Probleme mit den Veterinärbehörden hat. Das heißt, das war nicht die erste Anzeige. Es sind also schon Anzeigen erfolgt. Gleichwohl haben die Kontrollen der Veterinärbehörde ganz offensichtlich eben nicht ausgereicht. Und das ist eben ein Punkt, ja, kann man auch im Podcast drüber sprechen, dass einfach Personal fehlt, auch in den Veterinärbehörden, dass viel zu wenig Kontrollen stattfinden und viel zu wenig Sanktionen. Das heißt, wenn solche Missstände aufgedeckt werden, dann müssen Behörden dranbleiben, dann müssen die unangemeldet immer wieder kontrollieren. Denn das, was sich da auch in Menkin aufgebaut hat, das ist kein Zufallsprodukt. Das entsteht über Monate, das entsteht über Jahre.
Landwirtschaftliche Betriebe, die Tiere halten, haben ja auch in der Regel einen Tierarzt, der den Hof betreut. Ja. Und in diesem Fall frage ich mich, ob der blind ist oder ob der überhaupt da war, weil ich habe das Filmmaterial, das an die Presse ging, in voller Länge anschauen können heute. Und zwar zusammen mit meinem Tierarzt. Was ich da gesehen habe, Thomas, das ist so unfassbar und da fragst du dich wirklich, wo war der betreuende Tierarzt, der diesen Hof betreut? Ja, da habe ich leblose Kälber gesehen. Da gab es Kühe, die in einem bedenklichen gesundheitlichen Zustand waren. Die hatten entzündete Klauen, die hatten geschwollene Beine. Die hatten, eine Kuh hatte einen Abszess am Oberschenkel so groß wie 2 Fußbälle. Die Kühe konnten sich auf diesem Spaltboden nicht auf den Beinen halten. Es ist so elendig. Diese Bilder sind ja gar nicht im Fernsehen gekommen. Das ist noch viel schlimmer alles als das, was wir im Fernsehen sehen, sind diese wirklichen Bilder, die es noch gibt, die man uns erspart. Weil es hilft uns ja nicht weiter, wenn wir da jetzt so in so eine Schockstarre kommen. Es ist nur wichtig zu wissen, es ist alles noch viel, viel schlimmer. Und ausgerechnet dieser Mann hat am 1. November vor uns den krassesten Satz ever gesagt. Er hat nämlich gesagt, sinngemäß, wenn wir die Tiere so behandeln wie der Wolf seine Beutetiere, dann kämen wir vor Gericht wegen Tierquälerei. Das hat er gesagt, das haben wir in dem Beitrag auch gerade gehört. Und das klingt für mich jetzt so schäbig, ich kann es gar nicht sagen.
Ja, der Wolf ist vorgeschoben, ne? Der Wolf wäre an allen schuld, aber die Wirklichkeit ist natürlich eine andere und ich bin so dankbar, dass es Soko Tierschutz gibt. Ich bin so dankbar, dass es Aninova gibt, dass sie so großartige Arbeit leisten. Also tiefster Respekt vor jeden einzelnen Akteur, der da dabei ist, der da mitmacht. Du hast es schon gesagt, das ist nicht selbstverständlich, was da abläuft. Die Leute müssen Mut haben, ja. Denn letztendlich dringen sie in die Stelle ein. Du hast es angedeutet, sie bringen da Kameras an, aber sie sind im Recht. Ja, Es wäre Hausfriedensbruch und ja, sie verstoßen letztendlich gegen Gesetze, aber letztendlich machen sie das, um den Tieren zu helfen, um dieses Leid der Tiere ins Licht zu rücken, an die Öffentlichkeit zu rücken. Und sie müssen es tun, weil Behörden ihren Aufgaben nicht nachkommen oder eben nicht nachkommen können, weil das Personal nicht reicht. Personal ist übrigens ein Riesenproblem überall in Deutschland, auch bei Veterinärbehörden. Ich habe lange als Berater im Umweltausschuss gesessen und habe Vorträge von Veterinärbehörden gehört, bei mir im Landkreis. Und die haben immer wieder darauf hingewiesen, wir können die EU-Auflagen, die strengen, nicht erfüllen. Wir haben zu wenig Personal und das wurde von der Politik nie hinterfragt, nie irgendwo aufgenommen kritisch.
Wahnsinn.
Und dass sie mehr Personal bekommen. Es geht auch da ums Geld. Und das ganze System, Sabine, muss hinterfragt werden.
Mhm.
Ja, wir sprechen hier heute klar immer über den Wolf, aber wenn wir auf solche Probleme stoßen, hier wie die Milchkuhhaltung, wenn ich dann auch immer sehe, Sabine, im Internet, die in den sozialen Medien, wie viel Influencer haben wir aus der Landwirtschaft, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen, vor allen Dingen politischen Themen. Überall mischen die sich ein, aber mit der Landwirtschaft selbst oder hier eben mit der Milchkuhhaltung, mit Stallbränden, mit Tiertransporten setzt sich niemand auseinander mit den wahren Problemen. Lieber mit dem Wolf, ja, der ist immer wieder das politische Nutztier. Das ist das Tier, was ablenken soll und was in die Irre führen soll. Das größte Leid haben wir aber in der Tierhaltung selbst und das macht betroffen, das macht wirklich auch traurig und ich kenne die Bilder seit Jahren, ich verfolge die Arbeit von Soko Tierschutz und jetzt auch von Aninova und schön, dass es sie gibt, ich habe es gesagt und wir dürfen uns da nicht dran gewöhnen und ich sag's nochmal, wir alle, auch ihr liebe Zuhörer zu Hause, bitte überlegen, ob wir dieses System noch stützen müssen. Ich habe längst meine Konsequenzen gezogen. Ich trinke keine Kuhmilch mehr oder Produkte daraus. Das darf einfach so nicht weitergehen. Also es ist, ich weiß nicht, es wird immer so weitergehen, weil es um viel Geld geht, weil es um Gewinnmaximierung geht und weil sich auch bei den Veterinärbehörden, beim Personal nichts ändern wird. Wir werden diese Fälle immer wieder haben. Das geht jetzt seit Jahren schon so. Es werden daraus keine Konsequenzen gezogen. Und hier haben wir wieder einen ganz, ganz schlimmen Fall, der wirklich ja sprachlos macht.
Wir kommen zurück jetzt an dieser Stelle zu unserem Hauptthema, zu den Wölfen und blicken jetzt nach Celle in Niedersachsen. Dort wurde eine tote Wölfin in der Aller gefunden und zwar mitten in der Stadt an der Pfennigbrücke. Das ist eine breite Stelle der Aller. Und zwar wurde der Wolf oder die Wölfin am Freitag letzter Woche, am 28. März um 15 Uhr gefunden. Wolfsberater und Polizei waren sofort vor Ort. Um 17 Uhr ging dann bei der Feuerwehr ein Alarm ein. Sie rückte aus zur Bergung des Wolfs und was sich denen bot, war ein grausiges Bild. Da war eine Wölfin, die lag, wie gesagt, im Fluss, erschossen. Sie hatte dort 2 bis 3 Tage im Wasser gelegen. Es fehlte dieser Wölfin ein Reißzahn. Das klingt ganz, ganz verdammt nach Trophäenjagd, möglicherweise auch Wilderei. Der Täterkreis ist noch nicht zuordnenbar, aber auch wir recherchieren in alle Richtungen, ebenso wie die Behörden und auch die Staatsanwaltschaft. Thomas, in der Gegend ist das aber nicht der erste Fall von illegaler Wolfstötung, ne?
Ja, der Landkreis Gifhorn ist extrem auffällig, Sabine, nicht nur in Sachen Wolfstötung. Zuletzt beklagte der NABU ein artenschutzrechtliches Vergehen mit einem Seeadler. Da wurde im Landkreis Gifhorn tatsächlich ein Baum gefällt. Da war ein Seeadlerhorst und da saß ein Junges drin. Und das ist mit dem gefällten Baum, also dem umstürzenden Baum, auf den Boden gefallen und hatte das nicht überlebt. Das ist jetzt vom NABU angeklagt worden. Und heute hatten wir ja auch wieder eine große Tageszeitung, die schrieb, stoppt die Gewaltkriminalität. Ja. Und da war noch nicht mal die Rede von der Umweltkriminalität, von den Artenschutzverbrechen. Da ging es um die Gewaltkriminalität am Menschen. Aber das was wir hier haben, ist auch Gewaltkriminalität. Und immer wieder fällt der Landkreis Gifhorn auf. Und ja, die Recherchen gehen in alle Richtungen. Es geht um Täter. Es geht aber auch womöglich um eine Täterin. Ja, Sabine, du hast mit Max von der Taskforce Verbindung aufgenommen.
Ja, denn die Taskforce ist natürlich an diesem Fall dran und wir haben Max jetzt am Telefon. Hallo Max, herzlich willkommen bei uns im Wolfspodcast.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dabei zu sein.
Hallo Max, beste Grüße auch von mir.
Vielen Dank.
Max, es gibt ja immer noch Rätsel, ob du wirklich so heißt. Was liegen Stand heute für Ermittlungsergebnisse in der Aktezelle vor?
Ja, es ist natürlich schwierig, sich dazu zu äußern, weil die Ermittlungen wirklich auf Hochtouren laufen. Und das ja nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Tierschutzorganisationen, aber auch bei der Polizei. Was wir wissen, ist, dass es eine Fehe ist, die am 28.03. in der Alla bei oder in Celle entdeckt wurde. Das Tier um die 35 Kilo schwer war. Und ein Fangzahn zunächst fehlte. Was sich dann herausstellte, ist, dass das Tier zwei Schusswunden hat. Was ich auch rausgelesen habe bei meinen Recherchen, dass es ja im Raum Niedersachsen viele illegale Tötungen gibt, auch im Bereich Celle und Umgebung. Was mich besonders schockiert hat, ist der örtliche oder die örtliche Nähe zu Leiferde, wo vor fast genau zwei Jahren dieser Wolfskopf gefunden wurde, vor dem NABU-Artenschutzzentrum. Ja. Ja, genau fast zwei Jahre her.
Das könnte natürlich einen Zusammenhang geben. Das wird irgendwann hoffentlich im Laufe der Ermittlungen rauskommen. Aber wie geht ihr jetzt bei diesen Recherchen vor? Ihr habt ja, wenn ihr so einen Fall aufnehmt als Taskforce Artenschutz, null Anhaltspunkte. Das ist bestimmt schwierig, oder? Ein Stochern im Dunkeln.
Genau, wir stochern erstmal im Dunkeln. Was ganz toll ist, dass wir viele Hinweise bekommen aus der Community, die wir bis jetzt schon aufgebaut haben. Ja, einige Leute direkt schon vor Ort haben. Das ist zum Beispiel ein Glücksgriff. Ich habe ein gutes Team, zwei, drei Mann, die direkt aus Celle kommen, die quasi sofort anfangen konnten mit der Ermittlung und sich dann natürlich umgehört haben, umgeschaut haben. Parallel dazu laufen natürlich online die Recherchen. Wo gibt's Risse? Wo kann man vielleicht einen Zusammenhang sehen, ne, zwischen Riss und getöteten Wolf? Ja.
Ja, Max, warum könnt ihr an dieser Stelle nicht mehr verraten?
Weil das aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht so sinnvoll ist, ne? Also auch der Bereich, was die Schusswunden betrifft, da wurde ja von einem Platzschuss geredet, da gibt es noch eine andere Schusswunde. Da geht es aber um Täterwissen und das wollen wir jetzt den Ermittlungsbehörden jetzt nicht vorweggreifen.
Was passiert als nächstes bei euch?
Wir sammeln jetzt erstmal alles zusammen. Und werden dann in das Gebiet gebündelt gehen und da 1, 2, 3 größere Aktionen machen. Die Leute, die wir jetzt vor Ort haben, schauen sich gut um. Die suchen ja geeignete oder auffällige Reviere, auffällige Regionen uns schon mal zusammen, sodass wir vor Ort effektiv loslegen können.
Max, macht es Sinn, als Anwohner auf eigene Faust aktiv zu werden oder sollte man lieber bei euch anklingeln?
Es ist sinnvoller, die Kräfte zu bündeln. Zum einen, damit man ja sich nicht gegenseitig im Weg steht. Zum anderen haben wir es hier aber auch mit einem Tierquäler zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Tierquäler haben in der Regel schwere psychische Störungen und neigen auch zu Gewaltübergriffen. Ne? Ich sag bloß treuen Brezen, wenn da der Jeep auf die Menschenmenge losfährt, das ist schon nicht ohne. Und ja, da ist wirklich behutsam vorzugehen.
Also lieber euch anschließen und mit euch zusammen sich nützlich machen und dann vor Ort gucken, was man dort findet. Wie kann man euch jetzt ganz konkret helfen?
Wir sind da sehr flexibel. Also uns ist jeder willkommen. Wir reichen jedem die Hand. Es ist egal. Man muss nicht gut zu Fuß sein. Man kann auch wunderbar uns bei den Online-Recherchen unterstützen, uns Informationen zukommen lassen. Die Wetterprognose jetzt am Wochenende im Bereich Celle ist wunderbar. Es wird viele Grillfeste geben. Ja, hört euch bitte um und berichtet, was ihr hört.
Also du meinst Augen und Ohren offen halten, auch wenn man sich mit Leuten aus der Nachbarschaft trifft. Vielleicht sickert ja mal die ein oder andere Erkenntnis durch, dass man da so ein paar Dinge hört, die man vielleicht später verwerten kann.
Genau, darauf hoffen wir jetzt sehr. Und wenn das Wetter gut ist und das Bier fließt, wird die Zunge locker.
Richtig, so sieht das aus. Ganz kurz noch, wie anonym behandelt ihr Leute, die euch auch Infos liefern? Ich meine, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass jetzt der ein oder andere vielleicht, der den Podcast hört in der Region, oder gibt es einige, die uns hören in der Region, das weiß ich aufgrund der Mails, die wir bekommen. Wenn da jetzt irgendwelche Infos sind, die durchgestochen werden sollen zu euch, könnt ihr das tatsächlich anonym behandeln?
Ja, wir machen das so 100% anonym. Da kann sich jeder sicher sein. Wir geben jedem die Chance, sich öffentlich zu positionieren und zu uns sich zu bekennen. Aber es hat auch jeder die Möglichkeit, zu 100% anonym zu sein. Davon machen auch sehr viele Gebrauch. Und das ist gut so, das ist wichtig, weil wir haben jetzt nicht nur den Otto-Normalbürger bei uns im Team, sondern auch teilweise ja Angestellte bei Behörden und größeren Organisationen.
Und wir arbeiten ja auch ganz eng zusammen, ne? Muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Dann ganz kurz, wohin wendet man sich, wenn man mitmachen will?
Ja, wir sind auf Social Media vertreten, Facebook und Instagram als Taskforce Artenschutz. Wahlweise noch per E-Mail an taskforce-artenschutz@gmx.de.
Oder eben über uns, info@derwolfspodcast.de. Könnt die Mails auch an uns schreiben, dann reichen wir die weiter.
Ich freue mich drauf.
Liebe Grüße.
Dankeschön.
Beste Grüße auch von mir, Max.
Gut, dann haben wir das Thema Taskforce auch im Programm gehabt, haben wir uns schon lange vorgenommen. Jetzt ist endlich mal ein aktueller Anlass dafür gewesen.
Ja, schön, dass es die Leute gibt und dass die sich so einsetzen. Und ich bitte immer auch um Verständnis bei unseren Hörern. Die Leute machen das alle ehrenamtlich, setzen private, auch eben finanzielle Mittel ein, um hier in der Sache voranzukommen, weil eben durch Behörden Ermittlungsergebnisse fehlen. Und klar, es wurde schon gesagt, wir sind für jeden Tipp dankbar. Es kamen Hinweise zum Wegzeitdiagramm zum Beispiel, wenn der Wolf in Celle da gefunden wurde. Wo ist er ins Wasser geworfen worden? Ich habe Hinweise bekommen, ein totes Tier, was ins Wasser geworfen wird, geht erstmal unter, also ein frisches totes Tier so genannt, ne? Mhm. Und taucht erst nach 2-3 Tagen auf. Man muss gucken, die Strömung der Aller, also das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und wer da Hinweise hat, wer Tipps hat, bitte an uns wenden, an die Taskforce wenden. Ne? Jeder Ratschlag, jeder Tipp kann helfen, hier den oder die Täter oder auch die Täterin aufzudecken und anzuklagen.
Abschließend noch, lieber Thomas, ein kurzes Update zu den Gehegewölfen. Diese Folge hat ja sehr viel Wirbel verursacht. Wir haben auch schöne Post bekommen, ne?
Ja, ganz genau. Also, wir sind natürlich dankbar über jeden Hinweis. Es hat sich bei uns auch der Diplombiologe Eckhard Wiesenthal gemeldet. Das ist der Vorsitzende vom Deutschen Wildgehegeverband, der mit uns gerne sprechen würde. Ich habe mich mit ihm als Person mal auseinandergesetzt. Er berät vor allen Dingen auch Behörden zu Aspekten der Tierhaltung und der Tiergärtnerei. Er berät Tiergärten zur Organisation von Personalstrukturen. Er berät Tiergärten zu betriebswirtschaftlichen Aspekten. Und er macht eine Gutachtertätigkeit zur Haltung von Wild in Gehegen. Ich habe diesen Eckhard Wiesenthal noch nicht geantwortet, Sabine. Er wird eine fundierte Antwort bekommen, weil er mit Kritik an unserem Podcast kaum gespart hat. Aber auf der anderen Seite, Sabine, kann ich nicht erkennen, dass uns dieser Diplombiologe Eckhard Wiesenthal irgendwie helfen kann. Denn wenn ich seine Arbeit Revue passieren lasse und wo er überall tätig ist und wem er über alles berät, dann eher in wirtschaftlichen Dingen, eher wohl in monetären Dingen. Ich kann nicht erkennen, dass er sich für Tiere eingesetzt hat. Ich kann nicht erkennen, dass er sich mit der Haltung von Wölfen in Deutschland auseinandergesetzt hat. Er hat sich mal mit dem Genpotenzial auseinandergesetzt, hat da auch Genproben veranlasst, Blutproben in den einzelnen Gehegen in Deutschland, war da unterwegs. Gleichwohl hat das an der Haltung von Wölfen in Deutschland Deutschland überhaupt nichts geändert. Und wenn ich bedenke, dass er auch für die Gehegehaltung in Niedersachsen zuständig sein soll, ja, das ist ein öffentlich bestellter und staatlich vereidigter Sachverständiger für die Haltung von Wild in Gehegen. Dazu würden ja aus meiner Sicht auch Füchse in Schliefenanlagen zählen. Also ich kann nicht erkennen, wo Eckehard Wiesenthal für die Tiere etwas herausgeholt hat. Und wir sitzen ja hier im Podcast und geben praktisch denen eine Stimme, die nicht für sich selbst sprechen können. Ich kann bei der Arbeit eines Herrn Wiesenthal noch nicht herausfinden, wo er für die Tiere etwas herausgeholt hat. Denn die Gehegehaltung, wir haben das klar gesagt, sind äußerst kritisch gesehen. Wir haben viele Missstände in Deutschland, an denen noch nie irgendwie was geändert wurde. Es gab noch nie irgendwelche Masterpläne, wie wir mit Gehegewölfen in Deutschland umgehen. Und da kann ich auch nichts finden von Eckehard Wiesenthal. Aber wir haben noch andere Dinge reinbekommen, Sabine.
Ja, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass Herr Wiesenthal mit uns ja sprechen möchte im Podcast. Und ich finde das ja grundsätzlich ganz, ganz lobenswert, wenn Leute sich anbieten, mit uns zu sprechen. Allerdings möchte er unter anderem mit uns darüber sprechen, dass das Verhalten von Wildtieren, auch von Wölfen in Gehegen und in freier Wildbahn vergleichbar ist. Und das wundert mich ein bisschen, das aus einem Mund oder aus der Feder eines Biologen zu lesen, wo wir doch wissen, dass das Verhalten von Wölfen in freier Wildbahn und in Gehegen überhaupt gar nicht vergleichbar ist und sich auch bei Gehegewölfen gar keine Verhaltensmuster auf wildlebende Wölfe übertragen lassen. Das wundert mich. Hat dich das nicht gewundert?
Ja, doch, das hat mich gewundert. Deswegen ist er für mich als Gesprächspartner im Podcast eigentlich auch uninteressant. Denn Gehegewölfe, wir alle wissen es, unsere Hörer wissen das, die können in den Gehegen nicht der Jagd nachgehen. Die können nicht abwandern. Es sind so viele Punkte, die wir hier benennen müssen. Wir haben also eine ganz andere Auffassung wie Eckehard Wiesenthal. Und ich weiß nicht, ob er uns da in einer Podcast-Folge weiterhelfen würde. Gleichwohl werde ich ihm fundiert antworten. Und ich werde fairerweise diese fundierte Antwort dann auch in einem der nächsten Podcast-Folgen vorstellen. Gleichwohl bitte ich unsere Hörer in Sachen Gehegewölfe natürlich um Geduld. Das ist ein Riesenthema hier in Deutschland, wo weiter recherchiert werden muss, wo wir über jeden Tipp, über jede Hilfe dankbar sind, über jedes Aufzeigen von Missständen mittels Fotos, mittels Videos, wer in der Nähe von Wildparks mit Gehegewölfen lebt, soll bitte kritisch hinschauen, auch nach Verletzungen, auch bei Auseinandersetzungen, soll das fotografieren oder filmen, wenn er denn kann, und an uns liefern. Wir werden uns weiter in den nächsten Wochen, aber auch wohl Monaten damit auseinandersetzen. Und wir werden spätestens, und das, ich glaube ich, Sabine, ist uns ganz wichtig, sobald sich eine neue Regierung gebildet hat und auch für dieses Ressort ein neuer Minister oder eine Ministerin steht, uns mit der obersten Stelle auseinandersetzen, Stichpunkt Säugetiergutachten. Das heißt, dieses letzte Säugetiergutachten, wo die Haltung auch von Gehegewölfen festgelegt ist, der Raumanspruch von Wölfen, der ja extrem klein geschätzt wurde, all das sind Dinge, die wir dann besprechen wollen. Wir brauchen dringend ein neues Säugetiergutachten. Und wir haben das schon in dem betreffenden Podcast gesagt, wir brauchen zukünftig ein ganz klares Regelwerk über das Halten von Wölfen. Da muss es einen Masterplan geben. Was passiert mit Nachwuchs? Brauchen wir Zucht und so weiter? Aus meiner Sicht, Sabine, und das haben wir ja klar herausgestellt, geht es zu viel um wirtschaftliche Dinge, geht es zu viel um monetäre Dinge, weniger um die Erforschung des Wolfes. Es geht vor allen Dingen bei der Haltung von Wölfen um Geld, und so darf es nicht weitergehen. Das ist unser Credo und das ist unsere Verpflichtung, hier an der Sache dran zu bleiben. Und hier bitten wir um Hilfe, um Unterstützung von euch, liebe Hörer.
Wir haben sehr, sehr viele Hinweise von euch bekommen. Diese Folge hat viele von euch sehr bewegt und ich freue mich über jede einzelne Zuschrift. Speziell wurde angesprochen Bad Mergentheim. Dort leben 30 Wölfe in einem Gehege, Thomas, kann das sein?
Ja, offensichtlich ja. Aber okay. Wenn die da so leben, dann kann das kein Schlaraffenland sein für die Wölfe, sondern da sind die Probleme hausgemacht, da bin ich mir ganz sicher.
Also was wir jetzt suchen im Prinzip, du hast es sehr, sehr schön zusammengefasst, wir suchen im Prinzip ein kleines Reporter-Team von Leuten, die uns unterstützen und die dann da einfach mit ihrem Handy oder generell mit dem Fotoapparat oder einfach nur Fotos machen und das Ganze mal so ein bisschen dokumentieren für uns das dann auch gerne erzählen, wenn ihr mögt, sogar auch hier gerne im Podcast, muss aber nicht sein. Wichtig ist nur, dass wir die Infos bekommen. Wir haben schon Filmmaterial bekommen aus einem Wolfsgehege mit erschreckenden Bildern. Das müssen wir noch mehr werden. Wir brauchen nämlich einfach auch ein paar, ja, ein bisschen in Anführungsstrichen Beweismaterial, um dann wirklich damit aktiv werden zu können und eben halt die Gehegebetreiber auch ansprechen zu können mit ganz konkreten Dingen. Ne? Es nützt ja nichts, wenn wir da hinschreiben, wir haben gehört das, sondern wenn wir das dann tun, dann sollten wir das natürlich möglichst präzise tun, um da auch was zu erreichen. Ne? Also das heißt, wer von euch Lust hat, sich irgendeinen dieser Parks mal vorzunehmen und den auch vielleicht über längere Zeit mal ins Visier zu nehmen mit Kamera, dann meldet euch bei uns an info@derwolfspodcast.de und wir besprechen dann alles in Ruhe. Ja? Freue ich mich. info@derwolfspodcast.de.
Achtet auf Verletzungen, auf abgerissene Ohren, auf Störungen innerhalb des Rudels, also innerhalb der Gemeinschaft, auf immer wiederkehrende Auseinandersetzungen, auf Stress. Genau. Ich muss aber nochmal betonen, und das sagen auch Experten, die wahren Auseinandersetzungen finden in der Nacht statt. Ja. Gar nicht mal, wenn der Tierpark geöffnet ist und da ist Stress für die Tiere. Die ziehen sich meistens zurück, weil der Besucherandrang, der Druck, Hunde, die da laufen, Kindergeschrei, die Stimmen der Menschen, die Gerüche, das alles beeindruckt Wölfe, egal ob es jeden Tag passiert oder nicht. Die meisten Auseinandersetzungen beginnen immer erst, wenn der Tierpark schließt, in den Nachtstunden. Aber die Spuren, die sieht man auch am nächsten Tag, wenn man näher hinschaut. Und darum bitten wir euch.
Und schaut bitte auf die Zäune an, weil da haben wir jetzt auch einen Hinweis bekommen bei einem Wolfsgehege hier gar nicht weit von Berlin entfernt. Dort gibt es wirklich massive Probleme mit den Zäunen. Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Das machen wir dann in einer anderen Podcast-Folge in Ruhe und etwas, sag ich mal, auch ausführlicher. Aber die Zäune sind auch mal ganz wichtig, mal anzuschauen. Thomas, dann haben wir es für heute.
Ja.
War ja mehr als genug.
Ja, und ziemlich schwerlastig und ziemlich traurig. Ich hoffe, wir haben es so rübergebracht, dass es irgendwo verträglich ist. Es sind viele Punkte, wo man hätte noch ganz viel sagen können, vielleicht sogar sagen müssen. Gleichwohl sprengt das den Rahmen und geht weit über den Wolf hinaus. Ja, ich habe es ja deutlich gesagt, Tierhaltung, die Fleischproduktion, produziert unendliches Tierleid und jeder von uns muss darüber nachdenken, was er konsumiert und in welchem Umfang und wie er Teil des Ganzen sein will in der Zukunft. Ich glaube, wir brauchen da es ist eine Transformation, die wir benötigen.
Ich glaube, die Message ist angekommen bei ganz vielen Leuten, auch gerade im Angesicht dieser Bilder, die wir in den letzten Tagen hier im Fernsehen eindrücklich sehen konnten. Ich bin nächste Woche noch mit Claudia.
Wir verlinken nochmal den RBB-Bericht. Ne? Ja. Das hängen wir nochmal unten dran, wer sich das selber angucken will.
Richtig.
Ja, der sollte sich aber hinsetzen und die Nerven mitbringen. Keine schönen Bilder.
Das stimmt. Und ich bin nächste Woche mit Claudia nochmal unterwegs in Sachen Herdenschutz hier in Brandenburg. Das wird auch nochmal eine spannende Geschichte, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und nächste Woche hören wir uns wieder an dieser Stelle und wir freuen uns auf euch und sind euch absolut dankbar, dass ihr uns so die Treue haltet. Auch wenn dieser Herr Wiesenthal geschrieben hat, das muss ich zum Abschluss jetzt doch noch bringen, was ein bisschen meine Eitelkeit verletzt. Er schrieb, soweit wir beurteilen können, ist Ihr medialer Einzugsbereich des Podcasts noch überschaubar klein. Ich nehme Sie vielleicht auch nur deshalb sehr ernst, denn Sie diskutieren in Ihrem Raum Themen, die uns alltäglich beschäftigen. Also dieser Mann glaubt, dass wir kaum Hörer haben. Dazu sage ich jetzt nichts. Herr Wiesenthal, Gruß geht raus an Sie. Aber das können Sie gar nicht wissen, wie viele Hörer wir haben. Das wissen tatsächlich nur wir. Und wir wissen eben halt auch, dass es genug sind, um Wind zu machen. Und das reicht mir ja schon am Ende des Tages. In diesem Sinne, Thomas, bye bye.
Ja, einen schönen Abend dir, liebe Sabine. Einen schönen Abend euch, liebe Hörer. Ein schönes Wochenende und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Beste Grüße.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.